Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Wir blicken auf einen Tag zurück, der wieder geprägt war von der Debatte über die Dauer der erst kürzlich verschärften Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Da gibt es durchaus unterschiedliche Stimmen in der Politik. Die meisten mahnen aber immer noch zur Geduld. Währenddessen bleibt die Lage in Spanien besonders kritisch. In den USA verschlimmert sie sich von Tag zu Tag. Auch darüber berichten wir, ebenso wie über die bayerischen Kommunalwahlen per Briefwahl, außerdem über den Tod des hessischen Finanzministers. Und wir blicken zurück auf das Leben des großen polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki, der heute verstorben ist. Mehr dazu später in der Sendung. Die verschärften Maßnahmen hinsichtlich der Bewegungsfreiheit in Deutschland gelten ja erst seit einer guten Woche. Da wird schon intensiv über eine baldige Lockerung dessen diskutiert. Auch heute wieder. Gleichzeitig wird bei der Corona-Krise weiter zu Geduld gemahnt. In die Zukunft blickt man trotzdem schon etwa darauf, wie die Wirtschaft neben der akuten Hilfe, die derzeit anläuft, später wieder angekurbelt werden sollte. Barbara Schmidt-Matern berichtet darüber.
Wütende Streitereien zwischen Rad- und Autofahrern waren schon vor der Corona-Krise keine Seltenheit. Jetzt wird aus dem beschaulichen Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen ein Strafverfahren gemeldet wegen einer Spuckattacke. Ein 54 Jahre alter Radler soll demnach einen Autofahrer bei einem Streit angespuckt haben mit den Worten »Kennst du Corona?« In Berlin halten sich die meisten Passanten zwar an die Regeln.
Allerdings merken wir schon, dass es eine gewisse Emotionalisierung des Themas gibt. Es ist schon so, dass wir jetzt erstmalig auch Widerstandshandlung feststellen mussten. Einsatzkräfte wurden gestern auch angehustet mit der Aussage, man sei infiziert.
Sagt Thilo Kaplitz, Sprecher der Berliner Polizei im ARD-Fernsehen. Katharina Dröge, Mitglied der Grünen Bundestagsfraktion, verurteilt im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio dieses Verhalten.
Wenn es Einzelne gibt, die sich so daneben verhalten, dann habe ich da gar kein Verständnis für. Das ist absolut unverantwortlich. Mein Eindruck ist allerdings, dass die große Mehrheit der Menschen echt verstanden hat, in welcher Situation wir gerade sind.
Trotz mancher Rücksichtslosigkeiten von einem schnellen Ende der Ausgangsbeschränkungen hält SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich im Deutschlandfunk-Interview der Woche nichts.
Ich würde es für falsch halten, dass man darauf jetzt den Fokus lenkt, sondern man muss genau eben auch mit den Expertinnen und Experten jeden Tag weiter erörtern, ob das jetzt reicht, ob die Kurve letztlich abgeflacht werden kann. Dass wir uns diesen Fragen nach Ostern stellen müssen, weiß aber auch jeder.
Erst gestern hatte Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Audiobotschaft aus der häuslichen Quarantäne für mehr Geduld geworben. Auch Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD lehnt es ab, das Kontaktverbot zu lockern. Noch wichtiger ist dem Finanzminister allerdings diese Botschaft. Arbeitnehmer will der Sozialdemokrat in Zukunft besser unterstützen. Es sei gut,
dass viele Arbeitgeber sich jetzt entschließen, diesen Arbeitnehmern und Arbeitnehmern einen Zuschuss zu zahlen. Und wir wollen das unterstützen, indem wir sagen, 1500 Euro können steuerfrei gezahlt werden. Und ich hoffe übrigens auch, dass das eine Motivation für die Arbeitgeber, die noch etwas zögerlich sind, ist, das gleichermaßen zu tun.
Unterdessen fordert der Ökonom Marcel Fratscher in einem Beitrag für den Berliner Tagesspiegel, für die Wirtschaft schon jetzt einen klaren Fahrplan aufzustellen und nicht erst nach der Corona-Pandemie.
Wenn man über einen Ausstieg nachdenkt, ist es wichtig, dass man eine klare Strategie hat und das sehr frühzeitig auch an die Wirtschaft kommuniziert. Denn die Wirtschaft ist nicht wie ein Hebel, den Sie von 0 auf 1 umlegen können und einfach mal neu starten können.
Erklärt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im ZDF. Damit die Unternehmen nicht unter allzu schweren Klimmzügen ächzen, schlägt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft vor. Unter anderem fordert der Christdemokrat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Digitalisierung stärker voranzutreiben und die Arzneimittelproduktion statt in Asien stärker wieder in Deutschland anzusiedeln. Die Opposition reagiert zurückhaltend.
Also bei Peter Altmaier ist das grundsätzliche Problem, dass immer sehr unklar ist, was von dem, was er ankündigt, auch wirklich Wirklichkeit wird. Und das ist gerade jetzt in der Krise aus meiner Sicht Gift für die Wirtschaft.
Außerdem kritisiert die Grünen-Politikerin die schlechte Koordination der Großen Koalition. Als Beispiel nennt Katharina Dröge die heimische Produktion von Atemmasken und Schutzanzügen für Krankenhäuser und Pflegeheime. Auf scharfe Kritik stößt parteiübergreifend auch das Verhalten von Unternehmen wie Deichmann, H&M und Adidas, die wegen der Ladenschließungen die Mietzahlungen für ihre Filialen in Deutschland eingestellt haben. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erklärte im Deutschlandfunk, das jüngst verabschiedete Gesetz zum Mietmoratorium sei nicht für liquide oder für sanierungsbedürftige Unternehmen gedacht.
Deswegen hat die Bundesjustizministerin auch zu Recht nicht nur verärgert, sondern sehr scharf reagiert. Das, was wir auch in durchaus mühevollen Arbeiten begonnen haben, dass wir private Mieterinnen und Mieter schützen wollen, das war ja der Sinn der Sache gewesen. Und deswegen unterstütze ich das, was die Bundesjustizministerin auch gesagt hat.
Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im Beitrag von Barbara Schmidt-Matern. Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland geht auf die 60.000 zu. Noch verläuft es also vergleichsweise glimpflich. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warnt trotzdem vor Verhältnissen hierzulande, wie beispielsweise in Italien, wo die Situation besonders dramatisch ist. Als problematisch gilt in Deutschland tatsächlich zum Beispiel der immer noch vorhandene Mangel an medizinischer Schutzkleidung. Die Bundesregierung verspricht schnelle Besserung, aber es gibt offenbar auch viele, die aus dieser Not versuchen zu profitieren. Arne Hell dazu.
Eine hochwertige Atemschutzmaske konnten Zwischenhändler in Deutschland bis Mitte Februar noch für 45 Cent das Stück kaufen. Innerhalb weniger Tage explodierte danach der Preis förmlich. Plötzlich sollen Masken mit Filter mehr als 13 Euro kosten. Pro Stück. Und das von namhaften Pharmagroßhändlern. Lieferungen, die langfristig vereinbart waren, fallen teilweise einfach aus. Kliniken, Apotheker und Pflegedienste bekommen außerdem jede Menge unseriöse Angebote von Firmen, die vor der Pandemie zum Beispiel Kinderspielzeug und Modeschmuck aus China importiert haben. Häufig würden auch Schutzmasken mit gefälschten Zertifikaten angeboten. Kritik gibt es in der Medizinbranche an der Bundesregierung und den Landesregierungen. Es gäbe bis jetzt keine Koordinierung. Von den Ämtern kämen, anders als versprochen, bisher kaum Lieferungen. Das Bundesgesundheitsministerium hat angekündigt, Schutzkleidung jetzt zu festen Preisen ankaufen zu wollen. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach aber fordert im Gespräch mit WDR, NDR und SZ, dass der Bund auch die Produktion zentral steuern müsse, über eine Bundesagentur, die Firmen in Deutschland beauftragt. Aus seiner Sicht könnten so in wenigen Monaten etwa ausreichend Atemschutzmasken hergestellt werden, ohne auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen zu sein.
Lange spielte das Coronavirus in Russland keine große Rolle. Das ändert sich jetzt aber immer schneller. Auch in der Hauptstadt. Christina Nagel.
Die Stadt Moskau greift nun rigoros durch. Ab morgen gilt für alle eine Ausgangssperre. Die eigene Wohnung darf nur noch in dringenden Notfällen verlassen werden. Besorgungen in der Apotheke und im Supermarkt bleiben möglich, allerdings nur im nächstgelegenen geöffneten Laden. Für einzelne Berufsgruppen soll es Sondergenehmigungen geben. Einzelheiten dazu sollen später bekannt gegeben werden. Das öffentliche Leben in der Hauptstadt war bereits zuvor massiv eingeschränkt worden. Seit dem Wochenende dürfen nur noch Banken, Apotheken, Drogerien und Supermärkte öffnen. Parks und Spielplätze wurden geschlossen. Straßen und Bürgersteige werden nun regelmäßig mit Desinfektionsmitteln besprüht. In Moskau wurden inzwischen mehr als 1.000 Menschen positiv auf das Virus getestet. In ganz Russland sind es offiziellen Angaben zufolge über 1.500 Fälle. Um Mitternacht wird Russland seine Grenzen komplett schließen. Zuvor war bereits der Flugverkehr von und ins Ausland eingestellt worden.
Von der Corona-Krise stark betroffen ist weiter Südeuropa. In Italien sind heute wieder fast 800 Menschen gestorben. Fast 100.000 sind mittlerweile infiziert. Etwas Hoffnung macht zumindest der langsamere Anstieg der Zahlen. Und auch in Spanien ist die Lage durchaus ähnlich. Von dort Marc Dugge.
In Spanien sind in den vergangenen 24 Stunden 838 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das teilte das spanische Gesundheitsministerium mit. Damit bleibt die Zahl der täglichen Todesfälle auf einem ähnlich hohen Niveau wie gestern. Insgesamt sind mindestens 6.528 Menschen in Spanien an der Krankheit gestorben. Die offizielle Zahl der Infektionsfälle stieg auf mehr als 78.000. Sie dürfte allerdings in Wirklichkeit deutlich höher liegen, weil in Spanien relativ wenig getestet wurde. Mehr als 14.000 Menschen haben die Krankheit überwunden. Experten rechnen damit, dass sich die Lage in den spanischen Krankenhäusern in den kommenden Tagen weiter verschärfen wird. Diese sind teils ohnehin schon völlig überlastet. Allerdings hat sich der Anstieg bei der Zahl der Toten in Spanien verlangsamt. Vor gut einer Woche war die Zahl noch exponentiell gewachsen. Ähnlich wie in Italien ging die Kurve steil nach oben. Mittlerweile hat sie sich abgeflacht. Der Leiter der Behörde für gesundheitliche Notfälle, Fernando Simon, hatte gestern aber betont, dass die Kurve kontinuierlich sinken müsse. Es gelte nun, wachsam zu bleiben. Ministerpräsident Sanchez hatte gestern Abend angekündigt, dass ab Montag nicht lebensnotwendige Betriebe geschlossen bleiben müssen. Eine Woche vor der Osterwoche Semana Santa müssen die Beschäftigten in Zwangsurlaub. Das Gehalt wird ihnen weitergezahlt. Die nicht geleisteten Arbeitsstunden müssen sie allerdings zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Von Europa gehen wir in die USA, wo sich zu bewahrheiten scheint, wovor viele gewarnt haben, dass dieses Land zum neuen Epizentrum der Corona-Pandemie wird. Und die USA scheinen nicht nur im besonders betroffenen New York nicht gut gerüstet zu sein. Jan Bösche fasst zusammen.
Die Corona-Pandemie schlägt in den USA unerbittlich zu. Es gibt bereits 124.000 registrierte Fälle, über 2.100 Menschen sind gestorben. Die Zahl der Toten hat sich seit Donnerstag verdoppelt. Die USA haben jetzt weltweit die meisten Fälle und innerhalb der USA ist New York am stärksten betroffen. Ein Drittel der Corona-Toten ist hier gestorben. Krankenhäuser sind überlastet, Ärzte und Pfleger beklagen einen Mangel an Schutzbekleidung und der Peak an Fällen wird erst in 2 Wochen erwartet. Deborah Briggs koordiniert die Corona-Taskforce im Weißen Haus. Sie warnte am Morgen bei NBC, alle Großstadtregionen in den USA sollten davon ausgehen, dass sie einen Ausbruch wie in New York erleben werden.
Every metro area should assume that they could have an outbreak equivalent to New York and do everything right now to prevent it.
Sie sollten alles tun, um das zu verhindern. Die Zahl der Krisenregionen in den USA steigt weiter. Los Angeles warnt bereits davor, dass die Krankenhäuser überlastet sind. In New Orleans steigen die Fälle rasant an. Detroit in Michigan gehört auch dazu. Die Bedürfnisse sind überall ähnlich. Die Krankenhäuser brauchen Gesichtsmasken, Schutzbekleidung, Beatmungsgeräte. Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer beklagte bei CNN einen Wettlauf der Bundesstaaten.
We the states are trying to actively get every piece of PPE that we can. We're bidding against one another.
Sie versuchten alle Schutzbekleidung zu bekommen und würden sich dabei gegenseitig überbieten. Und wenn die Bundesbehörden kämen, würden sie die Bundesstaaten ausstechen. Das ist ein Grund, warum Kritiker die Regierung von Präsident Trump auffordern, ein Beschaffungsgesetz aus Kriegszeiten auszunutzen. Damit könnten die Bundesbehörden alles Notwendige zentral beschaffen und verteilen. Ein Schritt, den Trump bislang noch scheut. Eine andere wichtige Frage ist, wie die Ausbreitung des Virus innerhalb der USA weiter eingedämmt werden kann. Präsident Trump hatte gestern laut darüber nachgedacht, den Bundesstaat New York und seine Nachbarn New Jersey und Connecticut unter Quarantäne zu stellen. Das löste laute Kritik aus, darum gab es erst einmal nur eine Reisewarnung. Andere Gouverneure nehmen das Thema selbst in die Hand, so wie Ron DeSantis in Florida.
You know, we're either trying to fight this virus or we're not. And the more people are being shuttled around all over the country, I just think it makes it more difficult.
Wenn man das Virus bekämpfen wolle, sei das schwieriger, je mehr Leute man im Land hin und her fahre. In Florida werden darum Reisende aus New York für 14 Tage in Selbstquarantäne geschickt. An der Staatsgrenze gibt es Kontrollen. Auch Rhode Island führte Kontrollen ein, um Reisende aus New York aufzuspüren. Wie es landesweit weitergehen soll, darüber will Präsident Trump bis morgen entscheiden. Dann läuft die 15-Tage-Frist aus, in der er die Amerikaner aufgefordert hatte, zu Hause zu bleiben.
Aus Washington, Jan Bösche. In Bayern gelten ja sehr scharfe Maßnahmen wegen der Corona-Krise. Das hat dazu geführt, dass die zweite Runde der Kommunalwahlen heute ausschließlich per Briefwahl ausgetragen wurde. Die bis jetzt bekannten, wichtigsten Ergebnisse schildert Michael Watzke.
Es ist ein Prestigeerfolg für die CSU und Ministerpräsident Markus Söder. In dessen fränkischer Heimatstadt Nürnberg gewinnt der CSU-Kandidat Markus König und wird Nachfolger des langjährigen SPD-Oberbürgermeisters Ulrich Mahly. Die rote Hochburg Nürnberg ist geschleift. Die bayerische SPD tröstet sich mit dem klaren Wahlsieg ihres Münchner Oberbürgermeisters. Der Sozialdemokrat Dieter Reiter holte mehr als 70% gegen Christina Frank von der CSU. In Augsburg, der drittgrößten bayerischen Stadt, hält die CSU ihren Oberbürgermeisterposten. Die junge Kandidatin Eva Weber gewinnt deutlich vor der SPD. Überraschung dagegen in Ingolstadt, der traditionell schwarzen Audi-Hochburg. Hier setzt sich der Außenseiter Christian Schaap von der SPD deutlich gegen den CSU-Amtsinhaber durch. Und auch in Bamberg gewinnt die SPD, dort gegen einen grünen Kandidaten. Für die sonst oft gebeutelten Sozialdemokraten in Bayern ist dies ein guter Stichwahlabend, für die Grünen dagegen ein magerer. Sie hatten vor 2 Wochen bei der ersten Runde der Kommunalwahl zwar vielerorts ihre Prozentzahlen steigern können, aber ihre Spitzenkandidaten fielen in fast allen bayerischen Städten und Kommunen durch. Die Stichwahlergebnisse in den kleineren Städten und Gemeinden werden voraussichtlich erst spät in der Nacht und morgen früh bekannt. Aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus dauert die Auszählung der Briefwahlstimmen länger als sonst. Eines ist aber jetzt schon klar: Die Wahlbeteiligung ist in den meisten Städten deutlich gestiegen. Und zwar nicht trotz, sondern wohl wegen der Tatsache, dass diese Wahl eine reine Briefwahl war. Die Wähler mussten die Wahlzettel nicht extra beantragen, sondern bekamen sie automatisch zugeschickt. Das haben beispielsweise in München besonders viele Bürger dazu genutzt, ihre Stimme abzugeben. Viel mehr als bei der letzten Kommunalwahl, bei der es auch Wahlurnen gab. Das Beispiel könnte Schule machen. Mehrere bayerische Politiker verschiedener Parteien fordern, in Zukunft sollten Briefwahlunterlagen immer direkt und ohne Antrag an die Wähler verschickt werden. Dazu müsste allerdings das Wahlrecht geändert werden.
Michael Watzke berichtete. Und wir gehen thematisch noch einmal, zumindest im erweiterten Sinn, auf die Corona-Krise ein, denn sie ist offenbar ein Grund für den plötzlichen Tod des hessischen Finanzministers, der gestern bekannt wurde. Diesen Zusammenhang stellt jedenfalls Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU her. Ludger Fittgau berichtet darüber.
Der Leichnam des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer war bereits am Samstagvormittag an einem Bahndamm in einem kleinen Ort in der Nähe der Landeshauptstadt Wiesbaden gefunden worden. Doch zunächst gelang laut Polizei die Identifizierung des Toten nicht. Unter der Überschrift »Ich bin fassungslos und geschockt« bestätigte dann jedoch gestern Abend kurz nach 21 Uhr der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier mit einer kurzen schriftlichen Mitteilung den Tod seines langjährigen Finanzministers. Heute Mittag dann folgte das persönliche Statement Bouffiers.
Gerade ihn hätten wir in einer so schweren Zeit besonders gebraucht. Die größte Herausforderung unseres Landes, sie erfordert Besonnenheit und Tatkraft. Für beides stand auch Dr. Thomas Schäfer. Er war sich dieser Herausforderung sehr bewusst. Er hat buchstäblich bis zuletzt Tag und Nacht daran gearbeitet, diese Krise finanziell und organisatorisch zu bewältigen. Wir müssen heute davon ausgehen, dass er sich große Sorgen machte. Große Sorgen vor allen Dingen darum, ob es gelingen könne, die riesigen Erwartungen in der Bevölkerung, insbesondere der finanziellen Hilfen zu erfüllen. Ich muss davon ausgehen, dass ihm diese Sorgen erdrückt haben.
Die Polizei geht von einem Suizid Schäfers aus. Es soll einen Abschiedsbrief geben, hieß es aus Ermittlerkreisen. Noch in der vergangenen Nacht meldeten sich neben der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer viele weitere Spitzenpolitikerinnen und Politiker aller politischer Farben zu Wort. Mit bestürzten Statements zum Tod des hessischen Finanzministers mitten in der Corona-Krise und Beileidsbekundungen für Schäfers Familie. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Thomas Schäfer war ein politisches Schwergewicht in Wiesbaden und als mehrfacher Vorsitzender der Finanzministerkonferenz auch im Bund. Der 54-Jährige aus dem mittelhessischen Biedenkopf war vor allem aber der große Hoffnungsträger der Landes-CDU. Er galt als wahrscheinlicher Nachfolger von Volker Bouffier für das Amt des Ministerpräsidenten in Hessen. Noch vor wenigen Tagen hatte Thomas Schäfer im Landtag mit großer politischer Werbe den bisher umfangreichsten Nachtragshaushalt seit dem Zweiten Weltkrieg durchgebracht und eindringlich vor den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gewarnt.
In der Tat, wir leben in einer unglaublich dynamischen Zeit, wobei die Dynamik keineswegs mit einer positiven Dynamik einhergeht, sondern mit ungeahnten Herausforderungen, denen wir uns zu stellen haben.
Noch gestern hatte sein Ministerium überdies eine Pressemitteilung verschickt, in der Schäfer die EU-Kommission aufforderte, in der Corona-Krise die europäische Wirtschaft deutlich besser zu unterstützen als bisher geplant. Thomas Schäfer galt auch in allen anderen Fraktionen des Landtags als ein Stabilitätsanker, als Garant dafür, dass die schwarz-grüne Landesregierung alles tun wird, um die Folgen der Viruspandemie pragmatisch so gut es geht zu mildern.
Ludger Fittgau berichtete, und auf ein Thema jenseits von Corona wollen wir auch noch schauen, denn einer der größten zeitgenössischen Komponisten, der Pole Krzysztof Penderecki, ist mit 86 Jahren gestorben. Jan Paluk hat mit einem Nachruf.
Mit Krzysztof Penderecki verliert Polen den wohl zuletzt bedeutendsten Komponisten, der zugleich Weltgeltung hatte. Auch viele, die mit klassischer Musik nichts anfangen können, dürften ihn gehört haben, denn seine Klänge zierten große Filmproduktionen wie Scorseses Shutter Island oder Kubricks Shining. Seine musikalische Spannweite war enorm. In jungen Jahren noch präsentierte sich Penderecki als junge Speerspitze der Avantgarde. Bei den Donau-Eschinger Musiktagen sorgte er Anfang der 60er Jahre erstmals außerhalb der Landesgrenzen für Aufsehen. Dass er überhaupt in den Westen reisen durfte, verdankte der Krakauer Musikstudent einem dreifachen Coup. Zum Musikwettbewerb des Sozialistischen Komponistenverbands reichte er anonym Beiträge in allen Kategorien ein und räumte den ersten Preis gleich dreifach ab, bevor er seine Identität preisgab. So ein Talent ließ sich schwer hinter dem eisernen Vorhang verbergen. Der Regisseur Krzysztof Zanussi schwärmt. Das ist ein außergewöhnliches Beispiel einer Weltkarriere von jemandem, der in der Volksrepublik Polen lebte, aber ihr nichts verdankte. Das hat die Regierenden stets gequält, dass er alleine den Erfolg erzielt hat. Seine Unabhängigkeit und sein Geschick, seine Karriere selbst zu steuern, waren außergewöhnlich. Für seine Lukas-Passion, eine Auftragsarbeit anlässlich des 700. Geburtstags der Kathedrale von Münster, erfuhr der 32-Jährige in den späten 60er Jahren erstmals Weltruhm. Religiosität und Tradition gingen auch sonst vielfach ein ins Werk. Auch verarbeitete Penderecki immer wieder große Themen der Zeit. Den Atomangriff auf Hiroshima, die Anschläge vom 11. September. Die schreckensreiche Geschichte des eigenen Landes fand im polnischen Requiem seinen Ausdruck. Eine besondere Künstlerfreundschaft pflegte er mit der deutschen Spitzengeigerin Anne-Sophie Mutter, die sein Violinkonzert Nummer 2 Metamorphosen über existenzielle Fragen in Leipzig uraufführte.
The last slow movement ends.
Diese letzte Szene, eine Art Beerdigung. Penderetskis Musik verhalf mir dazu, die menschliche Metamorphose zu verstehen. Meinte Anne-Sophie Mutter anlässlich der Verleihung eines polnischen Kulturpreises an sie. Und Penderecki lobte die Geigerin 2018.
Als ich sie getroffen habe, sie war 12 oder 13. Und damals schon großartige Geigerin. Wir lebten damals in Berlin. Karajan hat sie dann zum ersten Mal eingeladen. Und sie hat Beethoven-Konzert, das ist unvergesslich, dann ein kleines Mädchen so spielen kann. Ja.
Penderecki hat Dutzende Stücke geschaffen. Vom Solo bis zur Symphonie, Vokalmusik, Filmmusik, Kammermusik. Er hat die elitäre Klassikszene genauso begeistert wie ein breiteres Publikum.
Ein Bericht von Jan Palokat und wir machen wie immer an der Stelle weiter mit der Presseschau, heute von Milina Reimann.
In den Kommentaren geht es um die Frage, wann und wie die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung in Deutschland beendet werden sollten. Es ist höchste Zeit, über Exit-Strategien zu diskutieren, meint die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Es heißt ja nicht, dass die derzeitigen Maßnahmen als unsinnig angezweifelt würden. Soll das so bleiben, muss die Bundesregierung jetzt und nicht erst Mitte April nachvollziehbare Kriterien formulieren, wann die Beschränkungen schrittweise aufgehoben werden, wann wir langsam zu unserem normalen Leben zurückkehren können. Auch der Reutlinger Generalanzeiger findet, es ist richtig und wichtig, sich jetzt Gedanken zu machen, wie der Weg zurück in die Normalität aussehen kann und wann er beginnen darf. Nach allem, was man abschätzen kann, wird es aber einige Wochen dauern, bis es möglich sein wird, die Beschränkungen komplett aufzuheben. Bis wir wieder von Normalität reden können, braucht es viele Monate. Die Volksstimme aus Magdeburg schreibt: Die Welt befindet sich in einem Ausnahmezustand. Es geht um Leben und Tod. Es wird auf noch unbestimmte Zeit Einschränkungen geben. Sonst kann das Coronavirus nicht eingedämmt werden. Zugleich muss schon jetzt für die Zeit nach Corona geplant werden. Die Menschen brauchen eine Perspektive und Hoffnung. Die Badische Zeitung aus Freiburg glaubt, an eine schnelle Rückkehr zur Normalität ist momentan nicht zu denken. Über Auswege aus dem Ausnahmezustand nachzudenken, verbietet sich deshalb aber nicht, im Gegenteil. Die Gesellschaft wird nicht über Nacht auf Normalbetrieb umschalten können. Es wird wohl eher ein schrittweiser Prozess sein. Denn so schnell die Krise auch gekommen ist, aus ihr herauszufinden, wird dauern. Die Zahlen, die täglich von der Pandemiefront gemeldet werden, sind nicht dazu angetan, Entwarnung zu geben. Im Gegenteil, warnt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In Spanien werden die Maßnahmen abermals drastisch verschärft. In Amerika werden Gesetze aus Kriegszeiten angewendet. Für Deutschland schließt der Präsident des Robert-Koch-Instituts Zustände wie in Italien nicht aus. Mit anderen Worten, die Fallzahlen könnten auch bei uns so beängstigend steigen, dass die Kapazitäten bald erschöpft wären.
Und die Rheinische Post aus Düsseldorf mahnt: Wir sollten uns vor einer Diskussion hüten, die ökonomische gegen gesundheitliche Interessen abwägt. Man kann das Leben nicht gegen Geld aufwiegen. Es ist eine Illusion zu glauben, schon in wenigen Wochen können wir den Hebel umlegen und haben unser altes Leben zurück. In dieser Situation der Politik die Pistole auf die Brust zu setzen, ist gefährlich, glaubt auch die Emder Zeitung. Der herrschende Stillstand ist in der Tat furchtbar. Doch bei aller wirtschaftlichen Not, noch haben wir die Möglichkeit, durch anhaltende Beschränkungen den Kampf gegen das Virus zu gewinnen.
Die Presseschau mit Milena Reimann. Am Mikrofon bis hierher war für Sie Peter Sawicki.